Tatsächlich war das Flötenkonzert von Karl Reinicke die allererste Ausgabe, die ich mit Breitkopf und Hertel zusammengearbeitet habe.
Der preisgekrönte Soloflötist des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Henrik Wiese, geboren 1971 in Wien, studierte auch Indogermanistik, allgemeine Sprachwissenschaft und Musikwissenschaft.
Ich hatte das Werk vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal mit Orchester gespielt und wollte mich gut vorbereiten und habe eigentlich ganz naiv nachgefragt, ob Breitkopf und Hertel eigentlich das Autograph von diesem Werk hat. Und ich hatte irgendwie einen Volltreffer gelandet, weil es sind ja viele Werkautographen auch verloren gegangen durch die Weltkriege.
Das ist natürlich das große Traurige der ganzen Sache. Die Familie Reinicke in Leipzig ist im Krieg zweimal total ausgebombt worden. Da ist alles zerstört worden.
Stefan Schönknecht präsentiert in seinem reichhaltigen Karl-Reinicke-Museum in Leipzig eine Fülle von Trouvaillen und versteht in Erzählungen faszinierende Facetten der Schaffenskraft seines Ur-Urgroßvaters Karl Reinicke aufleben zu lassen. Es gelingt, Wege zu ebnen zu manch bedenkenswerter Betrachtung eines Künstlerlebens und seiner Präsenz in Musikgeschichte und Konzertrepertoire.
Auch der Gebrüder Reinicke Musikverlag von seinen beiden Söhnen Karl Junior und Franz in der damaligen Königstraße 2, die jetzige Goldschmidtstraße, ist im Krieg völlig zerstört worden. Da ist alles verbrannt. Druckplatten, alles was da war, ist dort zerstört worden. Von daher ist das alles verloren gegangen. Nur das, was meine Großmutter, weil sie in Leipzig Musik studiert hatte am Konservatorium, dort ihren Mann kennengelernt hat und da durch Heirat dann nach Bad Liebenwerda gegangen ist. Das, was dort war, bei ihr in Bad Liebenwerda, das hat den Krieg überstanden. Das ist nicht viel, aber das ist zumindest das, was auf uns gekommen ist, zum Glück. Was hier in der Stadt war, inklusive vieler, vieler großer Konzertflügel, das ist schlicht alles kaputt gegangen. Genauso wie eben auch das Wohnhaus von Reinicke, der hat ja in der Querstraße 14 gewohnt hier in Leipzig, bis zu seinem Tod. Auch das ist im Krieg völlig zerstört worden.
Autograf. Das ist jetzt also wieder in Wiesbaden, hier im Archiv von Breitkopf und Hertel. Und nachdem ich es ausgiebig studiert hatte und dann viele Unterschiede zwischen der Erstausgabe, die bei Breitkopf und Hertel erschien, und diesem Autograf entdeckt hatte, hatte ich den Vorschlag gemacht, dass ich das vielleicht neu herausgeben könnte.
Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter von Breitkopf und Hertel, stimmt begeistert zu.
Weil man eigentlich von Karl Reinicke zu wenig kennt. Erstaunlich, oder? Also Reinicke war eine der bedeutendsten Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit überhaupt. Er war unglaublich einflussreich, er war weitreichend vernetzt. Er war Rektor des Königlichen Konservatoriums in Leipzig, er war Gewandhauskapellmeister, er hat mit den Größen seiner Zeit, mit allen bekannten Komponisten, Solisten, Musikern zusammengearbeitet. Es ist erstaunlich, dass man von ihm eigentlich nahezu nichts mehr kennt, außer Flötisten kennen halt gerne seine Flötenwerke, die Undine-Sonate zum Beispiel oder das Flötenkonzert.
Und dann habe ich mich sehr intensiv eben mit dem Werk auseinandergesetzt. Die Ausgabe ist ziemlich erfolgreich, verkauft sich sehr gut, habe ich festgestellt. Und viele Studenten kommen auf mich zu und wollen unbedingt dieses Werk mit mir arbeiten. Und alle bringen immer meine Ausgabe mit, was mich sehr rührt.
Da ist er noch bekannt, aber ansonsten ist Karl Reinicke eigentlich fast vollständig von den Spielplänen verschwunden. Was auch die Frage beantwortet, warum ich vor meiner Breitkopfzeit von ihm nicht wirklich was gekannt habe.
Also Reinickes bekanntestes Werk, wohl bekanntestes Werk, ist die Flötensonate Undine. Und deswegen kennen alle Flötisten Karl Reinicke. Und viele denken, Karl Reinicke sei selber Flötist gewesen, weil eben ausgerechnet ein Flötenwerk von ihm so bekannt ist. aber tatsächlich hat Reinke gleichermaßen für andere Instrumente komponiert, er hat Opern komponiert, er hat alles Mögliche komponiert.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Reinke ja unglaublich viel speziell für Kinder und Jugendliche und Musikanfänger komponiert hat. Also nicht nur Zufallskompositionen, sondern eben ganz gezielt für diesen Personenkreis. Das lag ihm auch sehr am Herzen. Er hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, den wir vor gar nicht langer Zeit gefunden haben, in einem Buch von Anna Reinecke hier in Leipzig im Stadtgeschichtlichen Museum, wo er dieses genau mal auflistet, welche Komponisten haben überhaupt speziell für Kinder komponiert, weil man natürlich für Musikanfänger schon anders komponieren muss, dass selbst mit einfachen Möglichkeiten und Mitteln das aber gleich so klingen muss, dass der Musikanfänger sagt, Mensch, das klingt ja schön, obwohl das ganz einfach ist. Und das findet man eben bei Reinecke, gerade bei den Sachen auch für Kinder und Jugendliche. Und das ist ein unüberschaubar großer Bereich.
Was ihm besonders am Herzen liegt, glaube ich, ist, dass man sich intensiv mit Musik auseinandersetzt, dass man Musik ergründet, im Gegensatz zum Virtuosentum und den Leuten, die nur ganz oberflächlich an der Musik naschen wollen. Das ist auch ein Wort, was er benutzt in einem Brief.
Karl Reinecke kenne ich natürlich in erster Linie als Leipziger, als ehemaligen Gewandhauskapellmeister. Also da war ich noch Kind. Da hängt ja im Gewandhaus hängt ja diese Ahnengalerie der ehemaligen Gewandhauskapellmeister und da war Karl Reinecke dabei.
Er war Gewandhauskapellmeister, das war seine Funktion. Er hatte dort so viel zu tun und die übrige Zeit, die er hatte eine große Familie, bitte nicht vergessen, im Haus waren immer viele Kinder unterwegs, hat er dann genutzt, um noch zu komponieren. Am Anfang war es auch wirklich nötig, dass er viele Sachen noch nebenher gemacht hat, weil das Gehalt im Gewandhaus ja minimal war. Er war ja in Breslau vorher und als er seinem Vater mitgeteilt hat, dass er ein Angebot hat, nach Leipzig zu gehen, hat Peter Rudolf Reinecke seinem Sohn empfohlen, Karl, mach das nicht, du verdienst in Breslau viel, viel mehr als in Leipzig. Und dann hatte Karl aber dazu gesagt, dass ihm das egal ist. Die Chance, mit so einem tollen Orchester zu arbeiten, wird er nie wieder bekommen. Und da ist ihm das erstmal einerlei, ob er da weniger verdient, er wird schon zurechtkommen. Und hat ja dann auch gleich am Konservatorium angefangen zu unterrichten und hat viele, viele Dinge getan, einfach um, damit das Geld gereicht hat, um die Familie zu unterhalten.
Im Laufe der Jahre hat mich diese Person Reinecke noch viel mehr interessiert. Reinecke war ja ab 1860 bis zu seinem Tod 1910, 50 Jahre lang in Leipzig, was zur damaligen Zeit wirklich die Welthauptstadt der Musikverlage war. Allen voran natürlich Breitkopf und Hertel, dem ältesten Musikverlag.
Und Karl Reinecke wurde vom Verlag neben anderen, aber er war federführend, wurde beauftragt, eingehende Manuskripte bzw. Komponisten, die sich beim Verlag vorstellten, zu, ich nenne es mal, bewerten, zu überprüfen, zu bewerten, zu beurteilen und dem Verlag eine entsprechende Publikationsempfehlung oder eben Nichtempfehlung zu geben. Insbesondere in seiner herausragenden Stellung als Rektor des Konservatoriums, als Gewandhauskapellmeister und dann als Berater von Breitkopf hat er natürlich eher Dinge dem Verlag empfohlen oder zur Veröffentlichung nahegelegt, die seinem eigenen Gusto entsprachen. Man könnte sogar noch überspitzter sagen, die seinen eigenen Fähigkeiten, Musik zu verstehen und zu beurteilen, entsprachen, sodass eben modernere Komponisten wie zum Beispiel Strauss oder Mahler da eben durch dieses Raster durchfielen, weil die einfach nicht verstanden wurden, zu modern waren oder eben nicht dem Geschmack des Beurteilenden, in diesem Falle Karl Reinecke, entsprachen.
Thank you.
wir jetzt diese Ballade von 1909 nehmen oder das Flötenkonzert von 1908, das sind zwei Werke, die entstanden sind, als die ersten atonalen Stücke komponiert wurden. Das muss man sich vor Augen halten. Die Elektra von Strauss war bereits in Dresden erklungen und das sind ganz andere Klänge.
Karl Reinecke muss sich Zeit seines Lebens messen lassen an zeitgenössischen Kolleginnen und Kollegen. Felix Mendelssohn Bartholdy stirbt 38-jährig, Robert Schumann im 46. Lebensjahr, Johannes Brahms im 63., Clara Schumann im 76. Und das Tempo seiner kompositorischen Weiterentwicklung ist 84 Jahre lang Karl Reinecke gemäß. Heutzutage sind Werke von Bach, Mozart, Mahler und Schönberg längst überholt und weiten für dahin, Note für Note, die Wahrnehmung von Welten zwischen vergangenem und rasantem Fortschritt.
Die Musik von Karl Reinecke lohnt tatsächlich zu ergründen. Ich möchte nicht so weit gehen, dass ich ihn auf dieselbe Stufe wie die Genies des 19. Jahrhunderts stelle. Aber er hat qualitativ höchstwertige Musik geschrieben, in der sich unglaublich viel finden lässt. Also ich stelle fest, auch über Jahre des Unterrichtens und Spielens, dass man in seiner Musik immer mehr neue Sachen entdeckt, je genauer man sich das anschaut. Und darin liegt für mich ein ganz, ganz großer Reiz bei Karl Reinecke.
Henrik Wiese ist also in mehrerlei Hinsicht ein wirklicher Glücksfall fürs Haus. Jemand, der sich so intensiv mit Musik befasst, der nicht also sein Instrument nimmt und dann spielt er seinen Dienst und geht nach Hause und macht vielleicht noch ein bisschen Kammermusik, sondern Herr Wiese taucht dann quasi von der anderen Richtung noch in die Musik ein, nämlich über die musikwissenschaftliche, was ihn dann zum Endieren gebracht hat. Insbesondere im Bereich Mozart ist er natürlich unterwegs, also hat Mozart-Sinfonien bei uns ediert, wo wir uns wirklich sehr freuen. Die Linzer-Sinfonie ist gerade letzthin erschienen. Und Karl Reinecke ist ihm natürlich nahe durch diese Flötenmusik, von der ich eben sprach.
Natürlich, Undine, das kennt man, das kannte ich auch.
Martha Kubi begleitet die Edition der Ballade Opus 288 von Karl Reinecke als Lektorin von Breitkopf und Hertel.
Richtig intensiv mit Reinecke beschäftigt habe ich mich natürlich jetzt aufgrund dieser Zusammenarbeit mit Henrik Wiese und habe dann den Klavierauszug selber auch gespielt. Ich spiele ja Klavier und habe da einfach auch gemerkt, dass diese Ballade, also diese Musik von Reinecke, mich berührt und ich da auch gedacht habe, das lohnt sich, sich damit intensiver zu beschäftigen und für mich war das dann natürlich auf der philologischen Ebene sehr spannend, einfach mich mit diesem Werk und diesem Komponisten auseinanderzusetzen und mit den Ideen von Henrik Wiese, wie er die verschiedenen Quellenfassungen sichtbar gemacht hat in dieser Edition.
Ich fand das immer ein hübsches Werk, habe das aber immer so ein bisschen in die Musikschulecke gestellt. Also ich denke, das Werk kann man ähnlich wie die Hindemith-Flötensonate nach 3-4 Jahren Flötenunterricht gut spielen. Es hat nicht allzu virtuose Herausforderungen. Das Einzige, was vielleicht etwas schwieriger ist, ist ein schönes Staccato im Mittelteil, aber an sich für die Finger ist das jetzt keine Herausforderung, würde ich sagen.
Als Lektorin habe ich natürlich vor allen Dingen auch immer im Blick, wie wir es schaffen können, dass der Notentext einerseits eben für die Praxis eben tauglich ist und gleichzeitig kann man eben bei so einer Urtextedition sehr schön eben Quellen nachvollziehen und Werkstadien nachvollziehen. Und was hier eben so besonders für mich war, ist, dass dadurch, dass wir ja keine autographe Partitur überliefert haben, sondern nur die mutmaßliche Urfassung, nämlich eine Klavierfassung des Komponisten sowie die Orchesterstimmen, dass durch eine in der Partitur mitlaufende, ein Kleinstich Klavierfassung des Komponisten gezeigt werden konnte, welche Werkstadien es möglicherweise gegeben hat, dass wir sozusagen auf dieser praxisnahen und aber also philologischen Ebene zeigen konnten. Die Fassungen unterscheiden sich, aber der Herausgeber entscheidet sich nicht für eine Fassung, sondern er möchte die Unterschiede und damit den Entstehungsprozess des Werkes einfach aufzeigen.
Durch diese Gegenüberstellung von der Klavierfassung und den Orchesterstimmen hat der Musiker jetzt wirklich die optimalen Voraussetzungen, um dieses Werk in jeder Hinsicht zu ergründen.
200 Jahre nachdem Karl Reinecke auf die Welt gekommen ist, müssen seine Werke nicht mehr der Zeit voraus sein. Wer sich diesem Komponisten heute widmet, wird unentwegt Neues entdecken können in der bewahrenswerten, erlebnisreichen Musikgeschichte.
Das ist natürlich ein Aspekt, der für den Lexikographen, für denjenigen, der ein Musiklexikon schreibt oder ein Buch über Musikgeschichte, ganz entscheidend ist, ob jemand die Musikgeschichte voranbringt, indem er innovativ komponiert oder eben nicht. Aber das ist eben für mich nicht der einzige Aspekt in der Musik. Für mich ist genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger, ob die Musik mir zu Herzen geht, ob mir die Musik etwas sagt oder ob sie mir nichts sagt. Und das hat eben Reineckes Musik.
Und das ist unsere Aufgabe, das wieder bekannt zu machen und den Leuten anzubieten. Und es wird angenommen, die Menschen sind begeistert und gehen immer mit einem Lächeln aus dem Konzert. Die Leute sind glücklich, wenn die das gehört haben. Das ist wirklich so. Was Besseres kann es doch nicht geben.